Stefan, für die Einleitung. Du hast schon gesagt, heute ist der eidgenössische Dank-, Buß- und Betttag immer der dritte Sonntag im September. Jedes Jahr. Ja, und wenn wir das so anschauen, ja, was ist eigentlich der eidgenössische Dank-, Buß- und Betttag? Dann sehen wir mal zuerst, ja, das ist eigentlich ein staatlicher Feiertag. Das ist nicht ein kirchlicher Feiertag. Also im Unterschied zum Beispiel zu Weihnachten oder Ostern oder was auch immer, ist das ein staatlicher Feiertag. Trotzdem hat er Dank-, Buß- und Betttag drin. Und von dort her hat er sicher auch etwas mit Kirche, mit Christsein zu tun. Das ist auch dann das Thema der Predigt, wo ich schaue, ja, was hat denn das eigentlich jetzt mit uns ganz genau zu tun? Was hat der Betttag mit uns zu tun? Was heisst es für uns überhaupt, als Christen in einem Staat zu sein? Schauen wir aber zuerst noch ein bisschen zurück. Oder wie ist überhaupt der Betttag entstanden? Oder? Und da muss man, wie immer bei der Geschichte, muss man ein bisschen zurück. Und da muss man nochmal eins zurück, um zu verstehen, warum man das gemacht hat. Also die schon noch in der Schule sind, die wissen das, wie das läuft, und die nicht mehr sind, ist jetzt eine kleine Repetition. Also wir schauen da Karten an, und die Schweiz ist da je nachdem zwei oder drei geteilt, und das ist 1847. Das ist der Zustand, wie er war im sogenannten Sonderbundskrieg. Der Sonderbundskrieg, der hat sich eigentlich so langsam aufgebaut in den 1830er und 1840er Jahren. Im Unterschied zwischen den sogenannten Konservativen und den Progressiven oder Liberalen, die auf beiden Seiten gestanden sind. Wichtig ist vielleicht zu sagen, es ist da eigentlich nicht jetzt so darum gegangen, um reformiert oder katholisch, sondern es ist da mehr auch um eine politische Haltung gegangen, nämlich die politische Haltung der Konservativen war, dass Kantone wie bisher, wie voran, eigentlich alles sagen haben, und die Liberalen, die haben gerne einen Bundesstaat wollen, wo der ganze Staat mehr Einfluss hat. Das hat sich immer so ein bisschen gewechselt und bis dann schlussendlich eigentlich zum Knall gekommen ist, 1847, wo eben alle da die violetten Staaten sich zum Sonderbund zusammengeschlossen haben und dann gesagt haben, ja, wir wollen eigentlich nicht mehr, wir wollen nicht, dass die Liberalen bei uns regieren. Und die Liberalen haben dann reagiert, haben einen General eingestellt und sind militärisch gegen den Sonderbund vorgegangen. Die, die sich noch ein bisschen Taktik interessiert, also zuerst sind sie gegen Fribourg losgegangen, weil die sind vereinzelt gewesen, haben die eingenommen und nachher dann gegen die Innerschweiz und dann ist dann fertig gewesen. Der Sonderbundskrieg ist Gott sei Dank ein sehr kurzer und unblutiger Krieg gewesen. Und zum Glück ist auch nachher der Wiederaufbau ist dann relativ gut gegangen, indem dass die gewonnen haben, auch eine gewisse Grosszügigkeit gezeigt haben gegenüber denen, die verloren haben. Und man hat einfach auch in diesem Sonderbundskrieg, da noch ein Bild dazu, gemerkt, es braucht wieder mehr Einheit in der Schweiz. Und das ist dann eigentlich auch der Grund gewesen, warum wir 1848, also ein Jahr später, wo der Bundesstaat gegründet worden war, ist, den eidgenössischen Dank-, Buß- und Betttag eingeführt hat, als Zeichen von der Einheit, dass er nicht in erster Linie gegeneinander ist, sondern zusammen dankt, Buß tut und betet. Und seither gibt es den eidgenössischen Dank-, Buß- und Betttag. Und wie wir uns alle klar sind, hat sich in der Zwischenzeit doch einiges auch geändert. Damals, 1848, hat man eigentlich annehmen können, dass die meisten Leute am Sonntag ein fixes Programm hatten. Sie sind irgendwo in die Kirche gegangen. Gleich ob jetzt katholisch oder reformiert oder auch sonst noch Freikirche. Und das hat eigentlich dazugehört. Hat auch zum guten Ton gehört. Das ist heute ganz sicher nicht mehr der Fall. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Und das ist eigentlich, oder, das habe ich letztes Jahr habe ich Leitung vom Gottesdienst am Betttag und habe dort schon so ein bisschen gesagt, ja, eigentlich, was heisst denn eigentlich jetzt noch der Dankbuß am Betttag als ein staatlicher Feiertag? Nicht nur für uns Christen, sondern als staatlicher Feiertag, wenn die meisten Leute eigentlich gar nichts mehr damit können anfangen. Und man kann das auch so ein bisschen allgemein sagen, oder? Wir leben heute eigentlich in einer Zeit, die heisst Post-Christentum. Und an was äußert sich das? Oder kann man sagen, eigentlich der Glaube ist für die meisten Leute in der Schweiz oder für die Mehrheit in der Schweiz oder aber auch in anderen Ländern, ist er nicht mehr im Zentrum. Ist er mal viel mehr ein Zentrum gewesen, mindestens, dass man am Sonntag in die Kirche gegangen ist. Die Christen, also nur schon, wenn man sagt, die am Sonntag einigermaßen regelmäßig in den Gottesdienst gehen, sind ganz klar nicht mehr in der Mehrheit. Das ist eine Minderheit. Und wenn man die Stadt Zürich anschaut, nicht einmal mehr auf dem Papier sind die Christen eine Mehrheit. Alle zusammen, alle Kirchen zusammen. Die Kultur heute ist nicht mehr in erster Linie geprägt durch christliche Werte, durch Christentum an sich. Es gibt auch immer weniger, also vielleicht nicht keine Privilegien, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber immer weniger Privilegien für die Kirche. Man muss sich da kämpfen. Es ist nicht mehr so klar, dass in dem Sinne Christen auch noch etwas sagen wollen. Kontrolle schon gar nicht mehr, dass man irgendwie kontrollieren kann, was ist gutes Verhalten oder schlechtes Verhalten, gibt es nicht mehr. Der Status quo so ist gefährdet im Sinn von ja, viele kirchliche Veranstaltungen, aber zum Beispiel auch, wenn man schaut, Gebetsgruppen an Schulen, an Firmen, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man einfach einen Raum überkommt. Das ist gefährdet. Und Institutionen, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart gesagt, aber es ist ganz klar, oder man sieht das auch bei vor allem auch der Landeskirche, die Institutionen so, wie sie mal waren, zerfallen. Es ist ganz klar da eine Änderung da. Und in dieser Zeit leben wir. Und ja, wir werden das so auch nicht können ändern. Aber was heisst jetzt das für uns? Ja, ich denke, man kann verschiedene da Gedanken auch haben. Oder man kann auch sagen, ja, ist es überhaupt heute noch sinnvoll, sich als Christ oder vielleicht sogar als Kirche in etwas zu engagieren. Wir haben gerade gehört, oder, dass wir da im Quartier uns engagieren. Und da kann man sagen, ja, lohnt sich denn das noch? Die meisten merken vielleicht nicht einmal, dass es Christen sind. Oder wenn, dann kann es noch so sein, dass sich dann jemand beklagt oder nicht zufrieden ist. Kann man sich fragen. Wir sehen auch, dass vielfach einfach auch andere Sagen haben. Wir haben diesen Sommer im Sommerloch eigentlich so eine Diskussion gehabt um die sogenannte kulturelle Aneignung. Für die, die es nicht so verfolgt haben, ich komme dann nachher nochmal darauf zurück. Und die Diskussion hat irgendwie doch auch gezeigt, wie schwierig das überhaupt ist, weil irgendeine lautstarke Minderheit wahrscheinlich will den anderen sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Ja, ist es denn überhaupt erstrebenswert, dass wir als Christen oder als Kindern überhaupt irgendwo Einfluss nehmen? Man könnte ja jetzt sagen, gut, wäre ja vielleicht gut, oder, wenn da lauter Christen würden mittun im Staat oder mindestens ein Großteil. Und ich habe mir da so ein kleines Gedankenexperiment erlaubt und ich hoffe, dass wir mal da gedanklich mitgehen. Wie wäre es jetzt, oder? Wir sind da eine schöne Runde da, wenn wir verantwortlich wären für den Staat. Und jetzt würde man sagen, oder, das macht ja Sinn, oder? Ihr seid alle irgendwo spezialisiert oder mindestens dran, euch zu spezialisieren. Und dann sagen wir, tun doch einfach die rauskommen, jeweils in einem Gebiet, da schauen. Also zum Beispiel ein wichtiges Thema wäre Schulerziehung. Darf ich mal die aufheben, die irgendwo in Schule oder Erziehung oder so arbeiten? Oh, super, ja. Also das gibt schon eine tolle Runde, oder? Also ihr werdet dann zusammen da in einer Arbeitsgruppe die neuen Grundsätze für die Schule, dass alles viel besser wird und das Kind mehr lernt und nachher auch keinen Streit mehr gibt in der Schule und kein Kind, das irgendwo vernachlässigt werden durch die Schule und so mehr gibt. Das würdet ihr machen. Ja, dann könnten wir weitergehen. Oder so ein Thema, das man in den letzten zwei Jahren ein bisschen zu viel gehört hat, ist Corona. Nimmt es mich wunder, wer ist irgendwo im Bereich Medizin, Spital oder Ähnliches tätig? Oh ja, das gibt auch eine Gruppe, ist ein bisschen kleiner als bei der Schule, aber auch eine gute Gruppe, oder? Mit viel Wissen drin. Dann Finanzen, nehmt sich unter. Wer ist in den Finanzen? Ah ja, super, ja. Also ich würde auch noch mitmachen. Sonst noch jemand? Ja, also ich glaube, wir haben in Zukunft kein Problem mehr mit Finanzen. Und da könnte man natürlich weitermachen, also da haben wir jetzt für alle Gebiete, die ich nicht erwähnt habe, also Landwirtschaft wäre natürlich auch noch wichtig, oder Energieversorgung, ganz besonders im Moment, oder Neutralität, oder was auch immer. Und jetzt, eben, das wäre ja wirklich, also ich finde das wirklich spannend, oder was, auf was wir da kommen, leider haben wir da nicht genug Zeit heute, aber sind wir doch auch mal ehrlich, ich glaube auch wir wären in diesem Kreis wären uns nicht in allen Bereichen immer einig und würden auch nicht sagen, es gibt einfach nur eine Möglichkeit, wie man das als Christen kann machen. Und ja, ich denke, das zeigt ja auch ein bisschen, oder es gibt ja doch einige Christen, auch in der Politik, oder hat auch immer gesagt, ich bin zum Teil auch auf verschiedenen Seiten gewesen. Und sind es heute noch. Und ich denke, das ist etwas, was wir immer auch ein bisschen merken. Ja, es ist nicht einfach nur, wie wir Christen sind, ist plötzlich alles anders. Die andere Seite, und das haben wir schon beim Stefan auch am Anfang gehört, gibt uns die Bibel natürlich eine ganz klare Hoffnung. Und so. Und darum, wenn wir jetzt den heutigen Text auch anschauen und schauen, ja, was heisst denn das für uns als Christen? Was heisst für uns als Christen auch in der Gemeinschaft oder im Staat zu sein. Der Text ist aus dem 1. Petrus 5, Vers 6 bis 11. Und jetzt die, die nicht so gern Mundart lesen, und das kann ich begreifen, wenn ihr nicht so geübt sind oder weiss auch nicht was, nicht gern Zürichdeutsch haben, dann es hat da eine noch Bibel. Schnappt euch doch einfach schnell so eine Bibel und schaut das nach. Die das lieber haben, oder nehmen das Handy, oder die eigene Bibel, die wir noch haben. Ich lese den Text kurz vor. Der Petrus schreibt da: Lasst euch also klein machen unter der mächtigen Hand von Gott, so dass er zur rechten Zeit gross macht. Wenn ihr alle Sorgen auf ihn geworfen habt, dann ist bei ihm die Fürsorge um euch. Bleibt nüchtern und behaltet die Augen offen. Euch entfindet der Teufel, lauft umeinander und brüllt wie ein Leu und schaut, wen er recht könnte verschlingen. Leistet den Widerstand, gefestigt im Glauben. Ihr wisst ja, dass die gleichen Leiden eure Geschwister in der ganzen Welt treffen. Gott aber, der voll Gnade ist, der, der euch in Jesus Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, nach kurzem Leiden. Er rüstet euch aus, er stärkt, er gibt Kraft, er gibt Boden unter den Füßen. Ihm gehört alle Macht, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wenn wir den Text anschauen, sind sechs Vers. Und das Schöne ist, man kann die so also schön einteilen, jeweils zwei Vers, wo so ein das Thema ist. Und ich werde auch meine Predigt anhand von dem dann aufteilen. Es fängt an bei der Demut, geht dann weiter mit der Wachsamkeit und geht zum dritten Hoffnung. Will ich nur sagen, dass das eigentlich so ziemlich der Schluss ist von Petrus, vom 1. Petrusbrief. Nachher können wir noch Grüße und so. Aber inhaltlich ist das eigentlich der Schluss. Und man kann auch sagen, oder vielfach am Schluss tut man ja wie etwas wie eine Zusammenfassung auch machen über den ganzen Brief. Was man auch sieht, wenn man es ein bisschen anschaut, ist eigentlich, dass eigentlich immer der zweite Vers in diesen Zweiergruppen ist so ein bisschen die Antwort auf den ersten Vers oder nochmal ein bisschen anders gesagt. Auch darauf gehen wir dann noch ein bisschen ein. Oder? Es ist wie nochmal auf eine andere Art gesagt und damit auch eine Möglichkeit eben für die Auslegung, um zu sehen, ja, wie ist denn der erste Vers oder auch der zweite zu verstehen. Und das ist etwas, was man sieht, dass auch im ganzen Petrusbrief, in dem Kapitel, oder dass es immer wieder so ein bisschen auch Wiederholungen gibt, wo der Petrus etwas sagt, nochmal ein bisschen auf andere Art, damit auch die Leser wirklich begreifen, um was es geht. Es fängt also an mit der Demut. Lasst euch also klein machen unter der mächtigen Hand von Gott, dass er euch zur rechten Zeit gross macht. Wenn ihr alle Sorgen auf ihn geworfen habt, dann ist bei ihm die Fürsorge um euch. Wenn man in Kapitel schaut, dann sieht man, dass eigentlich der Petrus anfängt mit der Ältesten, also der Mahnung an die Ältesten, wo er sagt, sie sollen die Herde hüten. Also das ist dann das zweite Thema, die Wachsamkeit kann man dort drin nehmen. Und dann geht er zu den Jungen und sagt, sie sollen demütig sein. Und jetzt kommt er da nochmal drauf zurück, auf beide Themen, in umgekehrter Reihenfolge, und sagt eigentlich, das gilt für alle. Also ich stehe jetzt nicht da und bloß, wenn ich jetzt da ja 50 geworden bin, kann ich jetzt sagen, Demut ist nichts mehr für mich. Ich bin jetzt alt, das gilt nur für 49 minus. Sondern es geht uns alle an. Es geht uns alle an. Und auch wenn man den ersten Teil anschaut, sieht man eigentlich dort schon, dass es nicht nur die Jungen angeht, sondern besonders auch mit den Jungen redet, aber eigentlich auch alle meint. Und das Gleiche ist auch eben Demut und Wachsamkeit gehört beides zusammen. Wenn man Demut schaut, so wie ich es jetzt da in dieser Übersetzung habe, kommt das Wort Demut da gar nicht drin vor. Es ist, wird vielfach umschrieben damit klein machen. Es heisst wörtlich auch im griechischen Text eben klein machen und wird dann vielfach mit Demut übersetzt. Und ich denke, Demut ist so ein Wort, das auch nicht gerade ein Modewort ist, oder wo man vielfach sieht, man so ein bisschen, ja, verwechselt man es mit vielleicht Unterwürfigkeit oder Willenlosigkeit oder irgend so etwas. Und eigentlich ist das völlig falsch. Es könnte eigentlich nicht falscher sein, wenn man das auch anschaut, gerade die beiden Vers 6 und 7. Weil nämlich der Petrus erklärt es da im zweiten Vers gerade auch, was heisst denn Demut? Heisst eben, dass wir die Sorgen auf ihn werfen. Und das Wort Sorgen, das im Griechischen gebraucht wird, Merimna, heisst neben der Sorgen auch noch einfach Anliegen und Angst. Und vielleicht wichtig, es kommt vom Verb, wo brechen heisst. Also es heisst, dort, wo wir in uns selber irgendwo auch gebrochen sind, das sollen wir auf Gott werfen. Dort, wo wir irgendwo kaputt sind, das sollen wir auf Gott werfen. Und das ist eigentlich auch Demut, so wie sie die Bibel sieht, dass wir nicht selber unsere Verantwortung können und müssen übernehmen für das, was nicht stimmt, wo wir Mühe haben, wo wir Angst haben, wo etwas in uns hinein so nicht stimmt, irgendwo gebrochen ist. Der zweite Teil vom Vers 7, oder, da kommt dann in den meisten deutschen Übersetzungen wird das Gleichwort gebraucht, oder, also Sorgen und Sorge. Es ist aber nicht das Gleichwort im Griechischen. Und das, was da steht, ist in dem Sinne heisst Fürsorge oder sich kümmern. Also wenn wir die Sorgen auf ihn werfen, dann kümmert sich Gott um uns. Es ist nicht, dass er irgendwie Sorgen hat oder Angst hat oder so, sondern er schaut für uns. Das ist die Meinung. Oder anders gesagt, und da kann man wieder zurück auf den Vers 6, er macht uns gross, wenn wir uns wagen, auch klein zu machen oder eben zu zeigen, dass wir ihn nötig haben, dann macht er uns gross. Die Veränderung auch, oder, dass wir zu Gott kommen, die Sorgen auf ihn werfen und er uns dann verändert, das haben wir sehr schön auch gehört letzte Woche in der Predigt von der Moni, von dem Lahmen, wo Jesus zu Jesus gekommen ist und geheilt worden ist. Und es war so, dass alles neu geworden ist, was gar nicht so einfach geworden ist. Oder man sich entscheiden musste, wer will ich denn geheilt werden? Es wird neu, es wird anders. Und die Verantwortung, die Sorgen abzugeben, das ist gar nicht so einfach. Aber es ist das, was Nachfolge heisst. Und ich denke, unsere Sorgen können ganz verschieden sein. Es können aber auch Sorgen sein, so in dieser Art, wie es da ist. Eine Sorge, wenn ich bei Jesus bin und ihm das abgebe, habe ich keinen Einfluss mehr auf mich selber oder bin nicht mehr dann verantwortlich. Das kann eine Sorge sein. Oder eine Sorge, ja, dann darf ich ja nicht mehr irgendwie festen oder so, ich muss ja dann in die Kirche gehen oder ich muss das und das, ich muss mich an Regeln halten und so weiter. So eine Sorge kann es auch sein. Oder auch nicht, gar nicht selten, Sorge um entgangene Rache. Ja, ich kann mich ja dann, muss ja dann dem, der mir etwas Böses zu tun hat, vergeben und kann mich nicht mehr rächen. All diese Sorgen gehören dazu und sind natürlich noch viel mehr. Und ich denke, es gehört vielfach auch eben gerade zum Christsein, das auch mal loszulassen. Und ich glaube, wir müssen alle selber mit dem einen oder anderen haben wir immer auch zu kämpfen in unserem Leben. Und ich denke, wie wichtig das ist, das hat der Charles Spurgeon in einem Bild sehr deutlich gezeigt. Er hat geredet von einem Mann, der euch kommt, helfen zu zügeln. Das ist ja nett, oder, dass der Mann kommt, euch helfen zu zügeln. Aber der Mann, der hat einen eigenen Rucksack an, einen ganz schweren, und er will ihn bei euch nicht abziehen. Sondern er fängt an, die Möbel herumzutragen, hat aber hinten dran einen ganz schweren Rucksack, den er nicht abgegeben hat und nicht stehen lassen hat. Vielleicht, weil es so wertvoll ist, was hinten dran ist. Und er beklagt sich dann, dass die Möbel so schwer sind, wenn er sich lupfen mag, weil er gleichzeitig auch noch den Rucksack muss tragen. Und es ist eigentlich ja klar in dem Bild, das Erste, was wir so jemandem würden sagen, du, den Rucksack darfst du anstellen, da ist er sicher, da wird er nicht gestohlen. Wenn du mir helfen willst, ist am besten, du darfst zuerst den Rucksack abstellen. Und so ist es übertragen, auch bei uns. Ja, wenn wir die Sorgen können abgeben bei Gott, dann können wir uns eben auch um andere sorgen und fürsorglich sein für andere. Wenn wir die selber nicht abgeben, dann wird das schwierig. Die nächsten beiden Verse gehen um die Wachsamkeit. Bleibt nüchtern und behaltet die Augen offen. Euch entfindet, der Teufel läuft umeinander wie ein brüllender Leu und schaut, wen ihr euch könnt verschlingen. Leistet dem Widerstand, gefestigt im Glauben. Ihr wisst ja, dass die gleichen Leiden eure Geschwister in der ganzen Welt treffen. Auch da kann man das, ist mal die Frage, ja, wie verstehen wir das? In welchem Rahmen ist das eigentlich? Und ich denke, die Gefahr heute ist ein bisschen, dass wir da in erster Linie hören, ach, wir müssen vorsichtig sein. Und ich muss schauen, jetzt muss ich mal mein Leben durchgehen und ganz genau schauen, ja, wo mache ich etwas, was nicht so gut ist. Ja, vielleicht das dass ich da mich jemanden einlade zum Nachtessen, ist nicht so gut. Das ist, und was auch immer, oder, dass das euch dann kommt. Und ich denke, wichtig ist auch für mich darum das Bild mit dem brüllenden Loi, wo wir auch ein bisschen anschauen, wie ist das überhaupt gemeint. Ich denke, es ist sicher gut zu merken, wenn wir für uns selber etwas merken, es tut uns nicht gut. Und es führt uns weg von Gott, dass wir das nicht mehr machen. Aber wichtig denke ich mich da auch, dass es eben nicht nur um uns selber geht. Es geht nicht darum, ja, du musst jetzt für dich allein das anschauen, sondern wir müssen das füreinander auch schauen. Und das ist das Bild vom brüllenden Loi. Da hat mir Esther als Biologin ein bisschen geholfen, um das zu verstehen. Sie hat gesagt, schau mal, wenn ein Loi kommt, und dann hat man zum Beispiel ein Zebraherd, dann ist das, was die Zebras am besten machen, ist, in dieser Herde zu bleiben und nicht vortrennen. Weil dann wird erst recht der Loi auf die aufmerksam. Solange sie in der Herde sind, sind sie relativ sicher, oder? Man kann das sogar, ich habe im Netz sogar gefunden, man kann es sogar in Zahlen noch sagen. Oder es wird dann, wenn es in der Herde ist, ist es irgendwie nur 10-20%, wo dann ein Loi überhaupt ein Zebra kann reissen. Und sonst ist es deutlich mehr. Also wenn wir zusammen sind, in einer Gemeinschaft sind, dann ist es auch einfacher oder besser zu verteidigen. Anders als den Zebras ist es den zwei Anwälten gegangen. Die sind auf Leuenjagd in Afrika gewesen und erschöpft von der vergeblichen Pirsch haben sie ihre Gewehr an einen Baum gelehnt und sind im nahen Bach erfrischen. Aber kaum haben sie das Bachufer erreicht, taucht ein Loi auf und schleicht ihnen und schneidet ihnen den Rückweg zu den Gewehr ab. Sofort fängt einer von der Anwälte an, seine Stiefel auszuziehen. Erstaunt fragt der andere, glaubst du denn etwa, dass du am Loi davonlaufen könntest? Da antwortet der, nein, ich muss nur schneller sein als du. Und ich denke, wir sind immer ein bisschen gefahren, so ein bisschen wie der Anwalt zieht und sagen, ja, Hauptsache ich bin da sicher. Und nein, was da auch gesagt wird, ist auch, dass wir füreinander auch eine Verantwortung haben. Und das kann manchmal auch heissen, dass wir vielleicht etwas nicht machen, was wir für uns allein vielleicht nicht kritisch wäre, aber für einen anderen kann eine Gefahr sein. Und ich denke, wenn wir jetzt noch ein bisschen schauen, oder, inhaltlich, was ist denn so ein Brüllen von einem Loi? Was kann das konkret heissen? Und wie wirkt auch der Teufel ganz konkret? Können wir so drei Varianten auch sehen, oder? Ich meine, erstens Verfolgung, oder? Dass Christen verfolgt werden. Damit natürlich auch mit der Verfolgung sehr klar eben das Brüllen, das Einschüchtern von den Christen. Einschüchterung kann aber auch ganz anders passieren, indem eine starke Versuchung da ist, etwas zu machen, sich irgendwie zu arrangieren und nicht mehr das Evangelium zu verkünden. Oder auch Gotteslästerung oder Anklage gegen Gott. Und all das in verschiedenen Formen dient dazu, uns in erster Linie einzuschüchtern und uns wegzubringen von Gott. Und ich denke, dass es gerade auch bei diesen drei uns alle auch braucht, uns auch als christliche Gemeinschaft, dass wir eben können wachsam sein miteinander, füreinander und auch einander helfen, in dem sich nicht einschüchtern zu lassen vom Teufel. Das habe ich schon am Anfang gesagt und ist einfach für mich so ein Beispiel, wie gehen wir mit dem um. Ist da, eben während der Sommerding ist da eine lange Diskussion gewesen und ob die Kinderbücher sollen nicht mehr verkauft werden oder nicht. Und ja, man kann jetzt da diskutieren, ob das gut oder schlecht ist und so. Und ich denke, es hat sicher etwas auch Gefährliches, oder, wenn so ein Verlag versucht, da zu zensieren und zu sagen, ja, das darf man jetzt nicht mehr, und, obwohl es zu unserem Kultur gehört. Auf der anderen Seite ist auch Gefahr, dass wir uns auch ablenken lassen von so etwas. Und in erster Linie uns mit dem beschäftigen. Und irgendwo aus einer Angst heraus, ja, bald darf man das Evangelium nicht mehr erzählen. Und ich denke, da hat mir immer die Zeit auch geholfen in Russland, wo mir die Leute erzählt haben, ja, wir haben so viele Einschränkungen gehabt, aber es ist immer möglich gewesen, zum Gottesdienst zu halten und Sex halt in den Wäldern draussen. Und diese Zuversicht, die sollten wir auch haben. Und dann tut uns, dann haben wir auch nicht Angst in erster Linie, dass uns etwas verboten wird, und wir hassen nicht in erster Linie die Leute, die so Sachen auch verbieten, sondern beten für sie. Und das führt auch zum letzten Punkt. Gott aber, der voll Gnade ist, hat euch Jesus Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen, nach kurzem Leiden. Er rüstet euch aus, er stärkt, er gibt Kraft, er gibt Boden unter den Füßen. Ihm gehört alle Macht, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ja, die Herrlichkeit, die uns auch Gott verspricht, sie kommt nicht aus uns selber, nicht wie wir irgendwie unsere Gesellschaft jetzt aus uns heraus verändern. Es ist auch eine Herrlichkeit, die wir nicht selber machen können. Ihr seht da so ein paar Punkte, oder, was für eine Herrlichkeit das ist. Ich denke, man könnte die auch noch erweitern. Ich denke auch, das, was der Stefan am Anfang gesagt hat, ist da auch wichtig. Oder? Es geht jetzt nicht darum, tun wir jetzt da uns auf eine Endzeit oder auf den Himmel vertrösten, sondern es ist eine starke Hoffnung, wo wir jetzt schon einen Vorgeschmack haben dürfen, dass wir dürfen zu Gott gehören, dass wir dürfen einen gereinigten Charakter haben, dass Gott uns verändert und uns anders macht. Und das ist wichtig. Vielleicht ein bisschen störend für die einen oder anderen ist da in der Mitte vom ersten Vers nach kurzem Leiden. Warum kommt jetzt der Petrus plötzlich noch mit Leiden da dazwischen? Das stört da so ein bisschen. Und ich denke, es ist aber genau zentral, das Leiden. Oder? Dass man zum Nachfolge gehört, auch Leiden. Leiden an dem, wie wir an uns selber vielleicht manchmal auch, oder wie wir noch nicht vollkommen sind. Wir merken, dass wir Gott auch brauchen. Leiden aber auch ganz im üblichen Sinn, oder dass Leute uns verachten, uns verspotten, uns nicht ernst nehmen, was auch immer. Oder? Und das gehört dazu. Und wenn wir Jesus anschauen, er ist auch nicht einfach als König auf die Erde gekommen, alle haben ihn bewundert und es war super gewesen, sondern er hat auch gelitten und er ist schlussendlich ans Kreuz gegangen. Und wenn man das ausblendet, dann sehen wir hier nur auch die Herrlichkeit nicht. Es gehört zusammen. Und ohne den Tod von Jesus, das wissen wir, hätten wir auch kein Leben mit Gott. Das ist die Basis vor allem. Und darum gehört Nachfolge und Leiden auch zusammen. Es ist also nicht immer einfach. Der Dietrich Bonhoeffer redet einiges über Nachfolge. Das ist ein Buch, das sehr lesenswert ist. Und das ist ganz eine kurze Zusammenfassung. Aber unterm Strich sagt er, jeder Ruf Christi führt in den Tod. Das ist eine sehr krasse Aussage, wenn ich immer wieder darüber stolpere, wenn ich in das Buch hineinschaue. Und was er meint damit, ist, dass wir eben die Sorgen, alles das abgeben, dass wir abgeben bei Jesus und nur dann auch können verändert werden. Und da denke ich, oder, wenn wir als Einzelne oder als Christen, als Kirche in erster Linie Einfluss in der Gesellschaft wollen, indem wir etwas verändern wollen, indem wir die Umwelt retten, indem wir die Freiheit erhalten wollen und so weiter und so. Irgendwann scheitern wir sicher auch. Aber wenn wir uns auf Gott berufen tun Und wenn wir uns von Gott berufen lassen und ihm folgen, dann kann er Grosses tun durch mich. Vielleicht auch ganz anders, als ich es zuerst meine. Und gerade dann kann ich dazu ausgerüstet werden, zu dienen, wo ich auch immer bin, um mich rundherum. Und wir können immer auch merken, dass Gott uns brauchen kann, dass Gott uns ruft in die Nachfolge. Beten wir dafür, dass wir so Menschen werden, wo die anderen rund um uns herum sehen, die wachsam sind, die auch demütig sind und Gott unsere Sorgen übergeben. Und dann glaube ich, gleich in welchem unchristlichen Land das wir leben, dass wir eine Wirkung haben können und dass Gott auch wirkt. Und darum bin ich auch zuversichtlich, auch an diesem Dankbuß- und Betttag und auch für die heutige Schweiz. Ich werde noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast, der zu uns auf die Erde gekommen ist, der da gelitten hat, der gestorben ist für uns und gemacht hat, dass wir ein ganz anderes Leben dürfen haben. Ganz anders dürfen leben, als wir vorher gelebt haben. Nicht für unseren Einfluss, sondern dass wir dir abgeben und dir Einfluss nehmen. Demütig sind, dass wir aber auch wachsam sind für alle Menschen rund um uns herum, auch schauen und uns auch einsetzen. Danke, dass du uns berufen hast und dass du uns immer auch kannst zeigen, wo unser Nächsten ist, wo wir dienen können. Danke, dass du auch kannst Leute das Herz legen kannst, wo wir ja, wirklich auch ihnen jetzt ganz konkret dienen können in dieser ersten Woche. Und dass du uns und auch andere Leute kannst verändern. Amen.
Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du.